Guten Morgen, hier ist Antje vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Schön, dass du zuhörst. Ich sitze gerade im Wald. Ich weiß nicht, wie gut du die Hintergrundgeräusche hörst. Ich höre diverse Vögel, die ich leider gar nicht identifizieren kann. Und ich höre ein Flugzeug am Himmel. Und ab und an wird bestimmt auch mal ein Zug im Hintergrund durchrauschen. Da werde ich dann wahrscheinlich nichts sagen. Das ist doch ganz schön laut, obwohl die Bahnstrecke nicht direkt neben mir ist. Und ich sitze fernab des großen Weges. Aber ich glaube, dass hier trotzdem ab und an mal Leute vorbeikommen könnten, wo ich sitze. Ich sitze an so einem Hang in einem Buchenwald. Um mich herum sind so Bucheckern auf dem Boden. Alles ist so braun, rotbraun. Und neben mir, habe ich jetzt gerade gesehen, steht ein angeknabberter Pilz. Ja, ich bin ein kleines bisschen erkältet, aber zum Glück macht das ja nichts im Podcast. Ich versuche jetzt natürlich keine Leute zu treffen, da ich erkältet bin. Und ich bin froh, dass wir diese digitalen Möglichkeiten zum Austausch haben. Worum geht es denn heute in dieser Folge? Ich habe ja in den letzten Wochen so eine Serie gehabt, die Grundlagen des gelungenen realistischen Aquarellbilds. Und die bestand insgesamt aus 6 Teilen. Und heute möchte ich mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was das alles so gebracht hat für mich, das zu machen. Und was meine Hoffnung ist, was dein Ertrag aus der ganzen Sache unter Umständen ist. Also wenn du dir die nicht angehört hast bislang, ich kann die natürlich nur empfehlen. Die erste Folge war sozusagen eine kleine Intro-Folge. Dann ging es um die Zeichnung und die Vorzeichnung. Dann ging das in Gestaltung, Komposition und Lichtregie über. In der dritten Folge ging es dann um Tonwerte. In der vierten um Ränder und in der letzten um die Farbe. Also das war dann die fünfte, also es wäre jetzt die fünfte in der Art und Weise, wie ich gezählt habe, Folge gewesen. Aber insgesamt waren es ja 6, weil die Intro-Folge ja auch dazu gehört. Also eine 6-teilige Serie war das gewesen. Und was kann ich jetzt dazu sagen? Erstmal, dass es ganz schön viel war. Also es war wirklich ein bisschen viel Input, vermute ich mal. Und zwar sage ich jetzt in erster Linie, dass aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung, für mich ist das eine gute Gelegenheit, mich mit so einzelnen Aspekten zu befassen, weil ich dadurch ja vorankomme. Ne? Also ich sitze ja nicht jeden Tag da und nehme alle meine Bücher aus dem Schrank und schlage die Kapitel zu Gestaltung und Komposition auf. Und blätter die dann durch und fertige ein Destillat an aus dem, was da so drin steht, um mir mal kurz über Gestaltungswege klar zu werden. Wer macht das schon? Und das habe ich aber in dieser Art für jeden dieser Aspekte gemacht und habe dadurch natürlich so einen ganz konzentrierten Input gekriegt, jeweils zu den Themen. Und damit verbunden war dann auch der Wunsch, das schnellstmöglich in meine Arbeit einzubringen, also zu berücksichtigen beim Malen. Und da das aber 2 so konzentrierte Themen pro Woche waren in den letzten 3,5 Wochen, ging das gar nicht umzusetzen. Also ich bin jetzt quasi, da kommt jetzt ein Zug. Ja, der wird jetzt noch lauter. Ich halte mal kurz inne. Ich glaube, du könntest mich jetzt trotzdem noch hören, so wie ich mir hier die Tonspur angucke. Kannst du mich trotzdem noch hören? Ja. Also, es war nicht möglich für mich in der Schnelle der Zeit, das umzusetzen und in meine Arbeit einfließen zu lassen. Und das ist total schade. Ich habe natürlich hier und da was mitgenommen und spätestens beim Thema Farben, ganz zum Schluss, habe ich auch noch eine zusätzliche Übung nur für mich gemacht, um mir da über eine Sache klar zu werden. Da werde ich mal einen Blogbeitrag zuschreiben demnächst. Aber ich habe eigentlich nichts direkt draus gelernt. Und das heißt jetzt für mich, also natürlich habe ich was draus gelernt, es ist ein bisschen was hängen geblieben, aber wenn ich das würde verinnerlichen wollen, was in den ganzen Folgen drinsteckt, dann müsste ich mir die tatsächlich nochmal anhören und direkt mit einer Übung verbinden. Und da, das wäre so der beste Ertrag daraus. Das ist mir so klar geworden. Also dieses auditive Medium Podcast, das hat ja gewisse Einschränkungen, weist gewisse Einschränkungen auf, wie jedes andere Medium natürlich auch. Und es ist einerseits ein gutes Medium, um mal Überblick zu geben und so ein bisschen zu informieren. Und gerade wenn von dir eine Frage kommt, Antje, wie verhält sich das mit dem und dem? Was ist da deine Meinung? Dann kann ich natürlich total gut darauf antworten. Aber es kann auch schnell so eine geballte Informationsflut werden, wo die weder bei mir hängen bleibt, noch bei dir, vermute ich mal. Und das hat mich jetzt zu dem Entschluss gebracht, dass ich irgendeine andere Form von Kursangebot mit diesen Grundlagen für das gelungene realistische Aquarellbild gestalten möchte. Also das ist so der erste Ertrag aus dieser Serie. Ich möchte da gern das weiterführen. Einfach damit das der größte Mehrwert auch aus dieser Podcast-Folgenserie jetzt rausgeholt werden kann. Und damit ich auch für mich nicht einmal diese Mühe mir gemacht habe und jetzt ist es vorbei und dann überlege ich mir jetzt demnächst eine neue Serie, basierend auf Fragen, die ich höre oder Probleme, die ich kenne im Aquarellmalen. Nee, das kann ruhig noch mal ein bisschen intensiver werden. Und am liebsten wäre es mir, ich könnte da einen Kurs draus gestalten, der über eine längere Zeit auch dann abläuft, sodass man wirklich jeden einzelnen Aspekt auch mal üben kann. Und das bringt mich jetzt zu den anderen Schlussfolgerungen, die ich sozusagen gezogen habe aus der Podcast-Folge. Übrigens, ich habe heute kein Skript, deswegen dieses und die Pausen zum Nachdenken. Also ich sitze hier ja wirklich im Wald mit dem Laptop auf dem Schoß und dem Mikro in der Hand. Und ich habe zwar einen Block hier neben mir, aber da habe ich jetzt noch nicht so viel drauf geguckt. Also, ich habe natürlich zu jedem dieser Punkte, über die ich gesprochen habe in der Serie, auch noch wenigstens eine Sache zu sagen. Und das würde dann in den Kurs auch so mit einfließen. Also erstmal zum Thema Zeichnung und Vorzeichnung. Da wurde ich darauf angesprochen, dass es zwar gut ist, dass ich gesagt habe, radieren. Verliebe dich nicht in deine Vorzeichnung, sondern schmeiße über Bord, wenn sie nicht die Aufgabe erfüllt, die sie erfüllen soll, nämlich, dass sie dir ein gutes Gerüst macht für das Bild, also dann einfach radieren und nochmal neu anfangen. Und da musst du natürlich aufpassen, dass dein Papier nicht kaputt geht. Das habe ich zwar auch in der Folge selbst gesagt, dass ich immer einen weichen Knetradierer empfehlen würde, aber generell einfach nochmal im Nachhinein radieren, nur so lange, wie dein Papier es aushält. Also da musst du dann drauf aufpassen. Und das andere, was ich zum Zeichnen noch dazu sagen möchte, ist, dass man das wirklich lernen kann. Das ist aber tatsächlich eins der Dinge in der realistischen Malerei, die so mit am schwersten sind. Also das realistische Zeichnen. Das ist so lange einfach, wie du von fern auf eine Landschaft guckst. Und wenn du einen Motivsucher hast, dann guckst du durch den Motivsucher und dann siehst du, das Bäumchen da hinten, das endet unterhalb der Bergkette in der Ferne und das, ja, okay, das kriege ich so hin. Aber Zeichnen mit Perspektive ist schon mal ein bisschen eine andere Geschichte. Und kann man zum Glück aber auch lernen. Das ist das Gute. Also Zeichnen kann man lernen. Und muss man tatsächlich auch üben. Das ist so ein bisschen unsexy beim Thema Zeichnen. Ich weiß gar nicht, ob ich da in der Folge drauf eingegangen bin. Dann möchte ich zum Thema, ups, jetzt krabbelt hier eine Ameise auf meinem Block rum. Dann möchte ich zum Thema Gestaltung noch was sagen. Da hat mich jetzt ein Freund neulich drauf angesprochen, der malt auch mit Aquarellfarben, aber hauptsächlich ist er ein digitaler Maler. Also er malt aus dem digitalen Zeichenpad und dann kann man das ja rendern, dass es aussieht wie ein bestimmtes Medium, also wie Aquarell oder Öl oder was weiß ich. Und seine digitalen Bilder sehen tatsächlich immer wie Aquarellbilder aus. Und er war dann ganz verblüfft, dass ich nicht erkennen konnte, ob das von Hand oder digital gemacht war. Hat er sich gefreut wie Bolle. Und ich habe mich gewundert, weil wenn man das gut kann, dann kann man es eben auch tatsächlich nicht sehen. Jedenfalls meinte er hat mit digitalen Zeichnen und Malen angefangen und ist dann erst in das analoge Aquarellmalen rein. Und sein erster Eindruck war, boah, da muss man ja alles planen. Da muss man jeden Schritt planen. Weil du diese von hell nach dunkel Abfolge dir schon merken musst und befolgen musst. Und weil du gewisse Dinge halt dann einfach nicht mehr rückgängig machen kannst im Aquarell. Und das ist das eine, so grundlegend zum Aquarell, ne? Das erfordert von vornherein so eine gewisse Planung. Aber wenn dann die Gestaltung noch dazu kommt und Komposition und du quasi dein Bild angehst mit dem Ziel, da eine sehr gute Bildwirkung zum Schluss zu erzielen, da musst du noch mehr planen. Und da bist du dann quasi sehr viel am Denken im Prinzip. Und da könnte man jetzt vermuten, dass ich einen Vorteil habe, weil ich, dadurch, dass ich ja promovierte Soziologin bin, und ich denke offensichtlich ganz gern, aber die Art des Denkens, die man da für die Kunst braucht, die habe ich ja auch nicht an der Uni gelernt und habe ich mir auch in Kursen und Workshops und ganz viel auch digital selbst angeeignet. Und deswegen kann ich nur sagen, die Art des Denkens, die man zum Planen von einem gelungenen Aquarellbild braucht, die kannst du dir auch aneignen. Das kriegst du auch hin. Das gehört dazu, aber das kriegst du sicherlich auch hin. Und darin habe ich ja auch nicht promoviert, ne? Also das schafft jeder, glaube ich. Man muss halt nur wollen, ne? Dann zu den Rändern. Das war mir wichtig, dieses Thema unterzubringen, weil ich glaube, dass es tatsächlich viel zu wenig bedacht wird. Die Kanten, die Ränder, wie sie gestaltet werden. Das habe ich bisher auch so richtig in Gänze nur bei einer Aquarellkünstlerin aus Australien gesehen. Die hat da direkt einen Online-Kurs zugestaltet, weil das mit ihrer Malweise auch ganz doll ins Gewicht fällt. Soll heißen, das ist wahrscheinlich nicht für jeden gleich wichtig, aber ich denke, es ist ganz entscheidend, drüber nachzudenken, wo in meinem Bild habe ich einen harten Rand, wo habe ich einen harten Übergang und wo sollte es oder muss es sogar weich sein. Und da war es mir wichtig, eine ganze Folge zu einzusprechen für dich, damit du, falls du es vorher noch nirgends gehört hast, davon mal hörst und in der Zukunft vielleicht hier und da, dadurch, dass du die Folge gehört hast, die Gelegenheit hast, die Möglichkeit hast, aufmerksam zu sein, achtsam zu sein, was die Gestaltung der Übergänge und Ränder angeht. Das ist ein Thema, da kann man noch viel, viel mehr zu machen, würde ich mal sagen. Und mache ich bestimmt auch. Einerseits sind die Ränder für die Schattenform wichtig. Also wenn du ein Bewusstsein für Ränder und Übergänge hast, dann guckst du eben eher, wo kann was zusammengehören, indem ich die Übergänge weich gestalte. Und dann schaust du dein gesamtes Motiv mit so einem Auge zugekniffen. Also du schaust es so an, dass du es verschwommen siehst im Prinzip und guckst, was sind die großen Formen? Welche Formen gehören zusammen oder welche Formen kann ich zusammenfassen? Und dann weißt du schon, ah ja, alles klar, hier kann ich meine Übergänge weich gestalten. Und außerdem, wenn du mehr auf Ränder und Übergänge achtest, dann schaust du auch mehr auf die Körper und die Volumina in deinen Motiven. Also aus dem Grund nämlich, dass du für das Volumenhafte von, also das Dreidimensionale, ne, von dem Körper, da brauchst du eher Tonwerte, die die Plastizität oder die Form eben übertragen für den Betrachter und nicht so sehr die Ränder. Also die sind dann unter Umständen eben auch nebensächlich, also die harten Konturen. Und das heißt, dass du mit einem Bewusstsein für Ränder und Übergänge und einfach so mit der Aufgabe, die quasi als kleine mentale Notiz bei dir abgelegt ist, ich soll immer auf die Ränder achten und deswegen gucke ich mir jetzt mal die Formen und die Körper in meinem Bild an. Das heißt, da hast du sofort eine ganz andere Herangehensweise. Also das kann ein neues Zeitalter einläuten für uns alle. Ja. Und jetzt habe ich übersprungen die Folge zu den Tonwerten. Die kam ja vor den mit den Rändern und Übergängen. Und zwar aus dem Grund, ich hatte da schon angesprochen, dass es so eine Debatte gibt, was ist wichtiger in einem Bild, Tonwerte oder Farben. Und ich wollte das gerne bei den Farben nochmal aufgreifen. In der letzten Folge und ich glaube, ich habe wenigstens einmal kurz in diese Richtung hingearbeitet, aber habe da jetzt noch kein abschließendes Fazit gezogen und das möchte ich jetzt tun. Kann sein, dass das auch eine Wiederholung ist, dass ich das schon mal gesagt habe, aber dann sage ich es jetzt eben nochmal. Es kann ja auch nicht schaden, nicht für mich und vielleicht für dich auch nicht. Also, die Debatte, sind Tonwerte wichtiger als Farben, bezieht sich darauf, oder anders gesagt, kann man auch so übersetzen, was könnte man weglassen in dem Bild. Und ganz eindeutig könnte man die Farben weglassen, wenn man ein realistisches Bild malen möchte. Da braucht man nicht unbedingt Farben für, da braucht man hauptsächlich Tonwerte, siehe Schwarz-Weiß-Fotografie. Da gibt es ja auch keine Farben. Oder diese Fotografie in Sepia, das ist ja so eine Abwandlung von der Schwarz-Weiß-Fotografie. Und der nächste Schritt ist dann so gedanklich, jedes Bild, das mit nur einer Farbe gemalt ist, ist ein tonwertiges Bild und da hat die Farbe jetzt nicht die Bedeutung, die sie in einem mehrfarbigen Bild hat. Also man kann Farbe im Prinzip weglassen und kann trotzdem einen Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund in einem Bild erzeugen, eine gewisse Tiefe, kann den zentralen Bildgegenstand rausarbeiten und all diese Dinge sind ohne Farbe möglich. Aber Farbe ist besonders wichtig für den emotionalen Gehalt von einem Bild, für die Stimmung. Und an der Stelle wird dann einfach klar, ganz schnell, dass für das gelungene realistische Bild, das also wirklich das Ziel hat, einen bestimmten Eindruck einzufangen und dem Betrachter zu vermitteln, dass wir das ohne Farbe nicht leisten können. Wir können schon sagen, ah, guck, ich war hier gewesen, ich war in Rom, war vor dem Petersdom, so sieht er aus und da ist der Platz und das ist alles monochrom und die Tonwerte stimmen prima top. Aber was war das für eine Lichtstimmung? War es im Sommer, war es im Winter? Wenn es drückend heiß war, dann kann man sowas ja sehr, sehr schön mit einer analogen Palette von 3, 4 nebeneinander liegenden Farben im Farbkreis, die allesamt orange, rot, also warm sind, malen. Und dann würde so ein Bild, auch wenn es dann sehr stark mit Tonwerten arbeitet und arbeiten muss, würde es ja diesen ganz, ganz warmen Wettereindruck übertragen. Also für solche Sachen, da ist Farbe einfach unabdingbar. Und genauso für das Gefühl der Kälte, das sind jetzt das sind keine Beispiele, die ich vorbereitet habe, da denke ich sofort natürlich an kühle Blautöne oder an einen Wechsel von kühlen und neutralen und warmen Blautönen, aber es wäre eben dann hauptsächlich blau, wenn es mir darum geht, zu vermitteln, hier war es sehr kalt oder ich bin traurig, ich fühle mich einsam, da würde ich mich auch um kühle Farben eher bemühen in so einem Bild, um eben genau diesen Eindruck zu erzeugen. Und genau für diese emotionale Ebene brauchen wir unbedingt die Farben. Das heißt, wenn jemand sagt, Tonwerte sind wichtiger als Farben, und da würde ich jetzt in erster Linie immer zu neigen, das zu sagen, dann meine ich damit eigentlich, um den Bildgegenstand realistisch und plastisch darzustellen, brauchst du hauptsächlich Tonwerte und nicht so sehr Farben. Aber damit ist die Geschichte ja noch nicht zu Ende. Ich spreche ja oft drüber, dass du die Künstlerin, dass du der Künstler in deinem Bild bist und dass du dein Motiv so gestalten sollst, wie du es möchtest. Und ich habe auch schon häufiger gesagt, dass du dir darüber klar werden sollst, wenn du ein Motiv gestaltest, worum es dir dabei geht und was es dir bedeutet, mit diesem Motiv zu arbeiten. Und um diese Bedeutung tatsächlich auf das Papier zu bekommen, so dass jemand anderes sie auch versteht, brauchst du die Farben. So. Ja, das ist das Ende jetzt von dieser Debatte. Beide sind sehr, sehr wichtig. Ja, und damit sind wir jetzt auch eigentlich fast am Ende von dieser Podcast-Folge. Ich habe übel Lust, das Mikro hier mal so in den Wald zu halten, damit du die Vögel zwitschern hören kannst. Aber ich glaube, die kannst du auch so zwitschern hören. Ja, falls du dich hier und da schon mal gefragt hast, ach Mensch, Antje, die macht sich da so viel Arbeit mit dem Podcast und dann kriegt die gar nichts von mir dafür. Ich höre das manchmal von Freunden und habe da manchmal den Eindruck, dass ich ihnen so ein bisschen leid tue für all die Arbeit, die ich mir da mache. Dann sei beruhigt. Ich mache das sehr, sehr gern. Es macht mir großen Spaß und ich glaube, das ist jetzt auch schon angeklungen in meiner Auswertung von dieser Serie, dass ich auch wirklich was davon haben möchte für mich selbst. Und das ist so eine kleine Frustration, mit der ich jetzt zurückbleibe am Ende dieser Serie, dass es nicht so richtig möglich war, das voll quasi auszuschlachten. Alles das, was ich gemacht habe, konnte ich noch nicht voll ausschlachten und in meine Arbeit übertragen, aus verschiedenen Gründen. Aber hauptsächlich, weil es 2 Folgen in der Woche waren und damit kaum Zeit blieb, mich auf Übungen, die ich zu jedem einzelnen Aspekt machen könnte, einzulassen und für die Übungen auch wirklich Zeit einzuräumen, weil ich ja ansonsten auch eigentlich schon eine ganz gut durchgetaktete Woche habe. Das heißt, ich möchte eigentlich schon immer was von den Podcast-Folgen auch für mich mitnehmen und ich denke, das tue ich auch. Und deswegen brauchst du dir da auch keine Sorgen machen. Aber, jetzt kommt wieder ein lauter Zug. Ja, das ist jetzt aber schon ganz schön laut. Ja, ich sage mir dann aber immer noch so im stillen Kämmerlein, dass es für dich sicherlich auch sehr, sehr nützlich ist, dass ich das alles mache. Und ich muss gestehen, dass ich da in letzter Zeit weniger Feedback bekommen habe, auch von Freunden, die ich getroffen habe und mit denen ich kommuniziert habe, habe ich vielleicht auch ein bisschen weniger gemacht, weil ich jetzt wirklich viel zu tun hatte in den letzten Wochen. Aber ich hoffe natürlich immer, dass für dich was dabei ist und das ist für mich eine zusätzliche Motivation, das zu tun. Wenn du irgendwie mal Feedback geben möchtest, was dir gefehlt hat oder wovon du in Zukunft mehr haben möchtest, dann ist das immer total willkommen. Und ansonsten möchte ich dich nochmal einladen, einfach irgendwas zu sagen oder mir eine Frage zu stellen. Und die können wir dann, da kann ich dann auch nochmal zu recherchieren, die kann ich hier besprechen. Und wie so eine Frage aussehen könnte, das möchte ich dir jetzt nochmal zum Schluss kurz erläutern. Das ist so ein kleines Beispiel quasi. Aus der Online-Malgruppe hat gestern eine von unseren Malfrauen hat gefragt, wie findet ihr das denn? Ich habe da also sprach sie, ich habe da ein Bild in so eine Gruppe gestellt. Und zwar war das so eine Straßenszene in Zentralperspektive, wo rechts und links Häuser sind und die Straße macht am Ende einen Knick, so dass das letzte Haus, was da so am Knick steht, da guckt man quasi so rauf. Das ist schon ziemlich klein, weil es ziemlich weit weg ist. Und da ging es irgendwie um die Dachfläche auf diesem Haus und auf ähnlichen Häusern. Also Dachflächen auf Häusern, die weit weg sind. Oder stell dir vor, du bist irgendwo in Italien und stehst oben auf einem Kirchturm und guckst auf diese ganzen roten Dächer runter. Und die Frage, die sie, glaube ich, dort in eine Gruppe reingestellt hatte, war gewesen, wie handhabe ich das denn mit den Dächern? Wie soll ich die denn malen? Und dann hat jemand in der Gruppe zu ihr gesagt, so wie du es machst, macht man es nicht. Man malt die Dächer nicht aus, sondern malt sie ganz locker leicht. So macht man das. Und nun fragte halt die Malkollegin, wie seht ihr das denn? Naja, und ich habe überhaupt nicht aufs Inhaltliche geachtet und bin da gar nicht großartig drauf eingegangen, weil ich erst mal sagen wollte, also wie man etwas malt, das ist ja mal dahingestellt. Das ist eine offene Frage. Es sollte meiner Meinung nach vermieden werden, dass man sagt, so macht man das und so macht man es nicht. Wir reden ja hier über Kunst, ne? Und sowas Normatives, also wirklich so eine Regel vorgebendes, das können wir gut außen vor lassen. Und insofern tat mir das so ein bisschen leid für die Malkollegin, dass sie da an jemanden geraten war, der ihr sofort beibringen wollte, wie man wirklich malt. Und das habe ich ihr dann auch so gesagt. Genau. Die Frage ist dann aber wirklich, was machst du jetzt mit so einer Flut von Dächern oder auch mit nur einem Dach, das in der Ferne da so alleine steht und das du natürlich als Fläche mit Konturen siehst, ne? Und der Hinweis, dass es nicht ausgemalt aussehen sollte, der gilt ja nicht nur für solche Dächer, die da in der Ferne auf Bildern zu sehen sind, sondern der gilt ja allgemein. Also wir wollen ja eigentlich nicht, meine Erkältung manifestiert sich jetzt gerade, also wir wollen ja eigentlich nicht so malen, dass es wie ausgemalt aussieht. Wenn wir Mandalas malen, dann sind die natürlich ausgemalt und dann haben wir da eine spirituelle Wellnessübung mit Aquarellfarben gemacht. Das ist ganz was anderes. Aber sagen wir mal, du willst jetzt nicht Sachen ausmalen, aber was kannst du denn dann tun? Das wäre nämlich der wirklich konstruktive Punkt. Und du hast jetzt da so eine Flut von Dächern, dann kannst du ja einen guten Aquarellpinsel, der einen dicken Bauch und eine Spitze hat, dann kannst du den ja aufladen mit so einer bunten Mischung aus Dachfarbe, also da kann dann Sienna gebrannt und vielleicht noch Umbra gebrannt und vielleicht ein bisschen Rot drin sein. Und dann kannst du versuchen, mehrere Dächer mit einem Schwung mit Farbe zu bedecken, also quasi auszumalen, und zwar ziemlich nass und so, dass die Dächer auch hier und da aneinander stoßen. Und was du dann nämlich hast, ist eine große Dachfläche, also eine große Fläche, das sind alles verschiedene Dächer, und die Dächer hängen hier und da zusammen, so dass die Farbe auch hier und da hinfließen kann. Und dann kannst du natürlich, so lange wie es nass ist, auch hier und da noch einen Farbakzent reinsetzen. Und dann wird diese große Fläche von Dächern auch wirklich interessant. Und visuell trennen sich die Dächer dann im Auge des Betrachters vielleicht sogar noch, wenn da Farbunterschiede drin sind. Also erstmal kannst du es als Form zusammenfassen, soweit es geht, und das ziemlich nass auch ausmalen, in Anführungsstrichen. Ich mache hier die ganze Zeit diese Anführungsstriche in die Luft. Dabei sieht es ja überhaupt keiner. Jedenfalls kannst du es auf diese Art und Weise ausmalen. Und wenn du tatsächlich nur eine Dachfläche hast und die ist nicht wirklich im Zentrum der Aufmerksamkeit, muss also gar nicht großartig hervorstechen und du möchtest auch nicht, dass da Aufmerksamkeit hingezogen wird, dann versuch doch so eine Dachfläche mit einem Flachpinsel auch mal auszumalen. Und zwar kannst du den Flachpinsel dann eben mit deiner Dachfarbenmischung aufladen. Und das Tolle an so einem Flachpinsel ist, dass du den ja mit der geraden Kante, also mit den Pinselhaaren quasi, den kannst du so schräg ansetzen auf dem Dach, wie die Schräge halt ist. Und dann ziehst du ihn wusch einmal rüber und setzt ihn dann da wieder ab oder nimmst ihn da wieder hoch, wo das Dach zu Ende ist. Und mit viel Glück oder einfach auch mit ein bisschen Üben ist mit einem Strich dein Dach fertig. Und das Tolle an dieser Art von Malerei ist, dass du da wirklich meilenweit von dem Ausmalen entfernt bist, weil du da ja nicht wirklich rumpinselst und ausmalst, sondern Farbe aufträgst und zwar mit ganz viel Selbstbewusstsein und Lockerheit. Und bei den Künstlern, die du wahrscheinlich kennst und die Bilder, die du dir anguckst und die dir gefallen, da gibt es viele Passagen, die genau deswegen so toll sind, weil da jemand einfach wusch gemacht hat und es hat gesessen. Und das kann man tatsächlich üben. Da kommt man hin. Braucht man nicht unbedingt einen Flachpinsel für, aber wegen dem Thema Dächer ist mir das jetzt als erstes so eingefallen. So, das war jetzt ein Beispiel für die Art von Fragen, die ich super gern beantworte. Und ja, überleg mal, ob du da was hast. Ansonsten freue ich mich, dass du jetzt zugehört hast. Ich empfehle dir die Serie Die Grundlagen des gelungenen realistischen Aquarellbildes an, ganz herzlich. Und ich verlinke unter dieser Folge auch nochmal zu all den anderen Folgen. Und ansonsten hören wir uns einfach demnächst wieder. Und zwar nicht diese Woche Freitag wieder, sondern in einer Woche. Und wahrscheinlich bin ich dann nicht wieder im Wald, vielleicht aber doch, mal sehen. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und ich grüße dich ganz lieb, deine Antje. Tschüss.